möchte hier das Strategiepapier erklären, das hinter Trumps vermeintlichem Zollchaos steckt. Und wenn Sie jetzt sagen, wie, das hat eine Strategie, ja, es hat tatsächlich eine. Es gibt dazu ein Strategiepapier, wo auch ziemlich exakt das beschrieben ist, was wir im Augenblick sehen. Und in dem Papier steht auch drin, dass das nur der Anfang ist. Also es ist nicht etwa das Ende oder so etwas, ja, sondern es ist der Anfang, was wir hier sehen. Und es hat eine ganze Menge Zeugs drin beschrieben, ja, was ziemlich interessant ist. Und ich habe leichtsinnigerweise in einem meiner letzten Videos angekündigt, dass ich das mal genau erklären wollte. Okay, jetzt habe ich es also gelesen und mache das hier. Also das Ganze hat so ein bisschen einen seltsamen Namen, ja, nämlich Mar-a-Lago-Akkord, so wird das Ganze Spitznamen hier genannt. Ich sage Ihnen später im Verlauf des Videos noch, wie es eigentlich zu diesem komischen Namen kommt. Und das ist nichts Geringeres als eine Umgestaltung der kompletten Weltwirtschaftsordnung. Ja. Also das ist das, was Trump gerade mal so vorschwebt. Und ich kann nur eins sagen, im Augenblick scheinen hier die Märkte zu denken, dass diese ganze Sache mit den Zöllen ist jetzt einigermaßen ausgestanden und so und die Kurse an den Aktienmärkten gehen wieder hoch. Ich glaube nicht, dass das ausgestanden ist und ich glaube, dass es viel schlimmer ist, als wir im Augenblick denken. Also um es genau zu, schon mal vorwegzunehmen, zu spoilern sozusagen, ich glaube, dass die USA kurz vor der Zahlungsunfähigkeit stehen und das durch dieses ganze Gewurschtel, was wir im Augenblick sehen, zu gewissen Grad verdeckt werden soll. Aber gucken Sie sich einfach selber an. Ich sage Ihnen einfach jetzt mal dieses Strategiepapier und dann können Sie ja selber noch überlegen, ob meine Schlussfolgerungen da jetzt auch die richtigen draus sind oder auch nicht. Ja. Das ist immer das Interessante hier, dass man hier auch einfach diskutieren kann. Ja. Sie können mir das unten in die Kommentare reinschreiben und ich freue mich auch mal drüber, wenn ich solche Sachen dann dort lese. Vielleicht eine Sache noch, die ich einschieben muss, es hilft, wenn man hier bei Geldtheorie kennt. Ja, das ist ja relativ viel, was um Staatsverschuldung und solche Sachen geht. Also Geldtheorie macht eine Menge Sinn, wenn man die kennt. Ich setze das nicht unbedingt voraus, aber ich erwähne das deshalb, weil in mein nächstes Buch, was jetzt in Kürze erscheint, in wenigen Wochen, also Anfang Mai, soll das dann tatsächlich in den Buchhandlungen sein. Also wie gesagt, dieses Buch, das ist also Fürstengeld, Fiat, Geld, Bitcoin. Ja, das beschäftigt sich mit solchen Fragen und geht der Frage nach, wie eigentlich Geld entsteht, ja, wie das einen Wert bekommt und wieder untergeht. Und ich habe schon gesagt, könnte sein, dass der US-Dollar gerade so ein bisschen am Untergehen ist. Ja, also wie gesagt, es ist ganz nützlich, vielleicht Geldtheorien dahinter zu kennen. Und wenn Sie es interessiert, also dann natürlich gerne dieses Buch kaufen. Freue ich mich immer drüber. Das heißt, jetzt müssen Sie es vorbestellen. Aber es kommt dann in Kürze bei Ihnen an. Ich kann schon mal versichern, ganz spannendes Buch natürlich. Okay, kommen wir jetzt mal zu diesem Strategiepapier, von dem ich gerade gesprochen habe. Das ist von Hudson Bay Capital, so nennt sich das Ganze. Steven Miran ist der Autor, wie immer man den ausspricht. Ich habe alle möglichen unterschiedlichen Aussprachen gehört. Und der beginnt damit, dass er ein vermeintliches Problem beschreibt, was der US-Dollar hat. Nämlich, er sagt, der US-Dollar hat das Problem, dass er als Reservewährung weltweit eingesetzt wird. Und jetzt wird man natürlich erstmal sagen, das klingt jetzt ja nicht so ganz wirklich nach einem richtigen Problem. Und aus Sicht der meisten Ökonomen ist es das auch nicht. Ja, also sage ich Ihnen gleich, wie die klassische ökonomische Sicht darauf ist. Aber gucken wir uns erstmal an, was also dieser gute Herr Miran, was der hier sagt, was das Problem dahinter ist, dass man eine Reservewährung ist. Nämlich der Dollar wird ganz offenbar vom Ausland aus anderen Motiven heraus gekauft, als man normalerweise Währungen kauft. Und auf die Art und Weise ist es so, dass der Dollarkurs ansteigt, allein dadurch, dass einfach andere Länder das als Reservewährung einsetzen, steigt also an. Und was jetzt gesagt wird, ist wohl auch Trumps Position, dass es ein großes Problem ist, dass jetzt die Industrie innerhalb der USA die ganze Zeit vom Dollarkurs her so behandelt wird, als wäre das eine tolle Industrie, aber eigentlich ist es eine lausige Industrie. Also Sie können sich vorstellen, dass es Trump nicht ganz so sagt. So vom Grundsatz her ist es das, was es heißt. Ja? Also die Industrie wird sozusagen geschädigt. Das wären wahrscheinlich die Worte von Trump. Aber tatsächlich ist es eben so, dass sie wie eine sehr starke Industrie behandelt wird, tatsächlich aber eine schwache Industrie ist. Und dass dieses starke Behandeln, das liegt eben daran, dass der Dollar sozusagen künstlich hochgehalten wird, dadurch, dass er einfach gekauft wird. Gucken wir uns mal nach der klassischen Ökonomie an, inwieweit das Ganze jetzt eigentlich wirklich ein Problem ist. Also, eigentlich sollte man doch meinen, es ist eine ziemlich gute Sache, wenn man echte Waren aus dem Ausland geliefert bekommt, das muss es ja heißen, auf irgendeine Weise muss sozusagen im Gegenzug zu dem Geld zurückkommen, also dass man Waren aus dem Ausland geliefert bekommt und dafür sozusagen bedruckte Geldscheinchen dorthin schicken kann. Ja, also bei Briefmarken kannte man das, also die DDR beispielsweise hat das ja gemacht, die haben sehr schöne Briefmarken gemacht, weil die dann im Ausland gerne gekauft wurden und haben die eben bedrucktes Papier rausgeschickt und dafür sozusagen echtes Geld reinbekommen, mussten die Transportleistungen ja gar nicht erbringen, weil ja gar keiner von den Leuten aus dem Ausland Briefe verschicken wollte in der DDR. Ja, und im Grunde genommen ist das Gleiche, was hier im Augenblick gerade die USA machen, schicken die bedruckten Bildchen ins Ausland und kriegen dafür echte Waren zurück. Ja, es sind natürlich gar keine bedruckten Bildchen mehr, ja, sondern es ist reine digitale Zahlungsströme, aber trotzdem vom Prinzip ist es das. Und wenn Sie sich mal richtig vergegenwärtigen, was das eigentlich heißt, dann heißt das insbesondere, dass China produziert, also dort arbeiten Leute, machen das, was man hier eigentlich nicht so gern macht, ja, nämlich arbeiten. Und in den USA sitzen die Leute und konsumieren die Sachen, die in China produziert worden sind. Und als Gegenleistung schicken sie Geld rüber, was aber einfach neu nur dafür geschaffen worden ist. Ja, dem steht gar keine reale Ware oder so etwas gegenüber. Genau das heißt es ja. Ja, also ich habe mir gesagt, ich beschäftige mich in dem Buch mit Geldtheorien. Ja, das ist schon eine faszinierende Sache, dass man unter bestimmten Bedingungen einfach Geld rausschicken kann, was man sozusagen gratis produzieren kann und reale Waren reinbekommt. Ist das tatsächlich immer gut? Und Sie merken schon, das könnte das ein oder andere Problem tatsächlich dranhängen. Und das ist nicht so sehr kurzfristig zu sehen. Also kurzfristig ist das super und wenn ein Land so behandelt wird, als wäre es ein starkes Land, dann ist es erstmal eine tolle Sache und die konsumieren, alles ist gut. Aber wenn auf einmal das Land, was sozusagen die Weltpolizei spielen möchte, gar nicht mehr in der Lage ist, selber Waffen zu bauen, weil sie keine Industrie mehr haben, dann merkt man schon, ist das ein Problem. Ja? Denn wenn sie auf einmal für die Weltpolizei oder für die Ausstattung der Weltpolizei aus Ausland angewiesen sind, dann ist sie vielleicht nicht mehr so mächtig, wie sie auf den ersten Blick aussieht. Ein anderes Problem ist auch, dass wenn Sie sich mal ansehen, was eigentlich in Amerika gearbeitet wird, dann werden Sie feststellen, dass dort die Mittelschicht immer weiter schrumpft. Also das heißt, wir haben es dort mit einer Nation zu tun, die im Wesentlichen Hamburger Buletten braten und auch gar nichts anderes mehr können. Also auch das Wissen um andere Arten von Arbeiten ist immer mehr verloren gegangen. Und Sie sehen, das ist etwas, was wirklich dazu führt, dass eben die Position der USA sich verschlechtert. Das heißt also, an dieser Analyse, die wir hier haben, ist schon durchaus was dran. Ja, also es ist sehr bequem, erstmal auf kurze Sicht, auf Kosten Chinas zu leben. Aber es entstehen damit eben andere Nachteile, zum Beispiel eben diese Deindustrialisierung, die die USA sehr stark schwächen und die ihnen auf Dauer die Möglichkeit nehmen, so weiterzuleben. Ja, also wenn sie es auf Ewigkeit so machen könnten, wäre das ja gut. Aber wenn auf einmal das Ausland merkt, oh Mist, die USA sind ja gar nicht mehr so stark, wie wir die ursprünglich mal gedacht haben, dann hört das natürlich sehr schnell auf. Ja, dann können die eben nicht mehr plötzlich einfach auf die Art und Weise durch bunte Bildchen ins Ausland schicken, konsumieren, sondern dann heißt es aber, man bringt mal wirklich was und dann haben wir mal einen Staatsbankrott. Ja, das ist eine reale Gefahr, die dahinter steht. Und Trumps Plan ist jetzt natürlich zum gewissen Grad, dass es einfach wieder Maßnahmen ergreift, die zu einer Reindustrialisierung führen. Ja, also seine Wählerschaft ist ja auch zum gewissen Grad ländlich orientiert. Also in den Gebieten, in denen jetzt nicht gerade diese Hightech-Konzerne und sowas sind in den USA, das heißt, die also von der bisherigen Entwicklung im Grunde genommen überrannt worden sind. Ja, die hoffen einfach darauf, dass möglicherweise durch die Maßnahmen, die Trump ergreift, da eben wieder Industrie angesiedelt wird und die wieder normale Jobs kriegen, ja, dass sie nicht mehr alle nur Buletten braten müssen, ja, um es mal so zu sagen. Und das ist ein echtes Problem. Ja, also man spricht immer von einer Dienstleistungsgesellschaft. Aber Dienstleistungsgesellschaft heißt zum großen Teil minderwertige Jobs und im Grunde genommen ein Ausdünnen der Mittelschicht. Was ist das, was Trump jetzt also als Plan macht und was in diesem Strategiepapier auch genau beschrieben ist? Ja, ich verlinke Ihnen das unten. Ja. Wenn Sie es selber lesen wollen, tun Sie es gerne. Ich kann Ihnen aber gleich sagen, es ist schwieriger zu lesen, als man denkt. Ja, also es wirkt alles so relativ einfach geschrieben, aber wenn man genau reinguckt, dann stellt man fest, es sind sehr viele Theorieelemente drin. Also gucken Sie sich das gerne an, aber ich erkläre es Ihnen ja auch, damit Sie eben vielleicht nicht alles selber da drin lesen müssen. Ja. Also es sind im Wesentlichen drei Teile, die da immer wieder so ein bisschen durchschimmern. Das eine ist Abwertung des US-Dollars. Ja, erstaunlich. Umschuldung der US-Staatsanleihen und dann Zölle für die Reindustrialisierung. Und ich habe es eben schon so ein bisschen, ich sag mal, mit so leichtem ironischen Unterton gesagt. Und betrachten Sie das bitte mal kurz mit etwas Abstand. Woher kennen Sie das eigentlich? Also woher kennt man das, dass eine Währungsabwertung stattfindet? Dann wenn Sie sagen, na, da fallen mir so Länder ein, Argentinien vielleicht, ja, Ägypten. Solche Länder, ja, das ist das, wo eine Währungsabwertung stattgefunden hat. Das sind immer Länder, die besonders schwach sind. Gucken Sie mal an, wo wir eine Restrukturierung von Staatsanleihen haben. Also Restrukturierung, wir gucken uns das gleich noch an, wie die wirklich vorgeschlagen ist. Aber eine Restrukturierung heißt, da wird nicht genau das gemacht, was ursprünglich mal versprochen worden ist, sondern man versucht es auf irgendeine andere Weise zu machen. Klingt auch mehr so nach einem zweiten Weltland, was ein bisschen in Schieflage geraten ist. Ja. Und Zölle. Das ist auch eine Sache, das wird immer dann gemacht, wenn man die heimische Wirtschaft schützen muss. Also wenn die heimische Wirtschaft schlecht geworden ist und sich auf dem Weltmarkt nicht mehr ohne weiteres behaupten kann, dann braucht man Importzölle, um die heimische Wirtschaft zu schützen. Und Sie merken auch hier, wenn Sie eher sagen, das klingt nicht nach erster Welt, das klingt ziemlich stark nach zweiter Weltproblem. Und ich habe es Ihnen jetzt gerade mal so, sagen wir mal, mit so einer Holzhammermethode einmal gesagt, die Punkte, die in diesem Papier drinstehen. Die sind dort verklausuliert. Ja, die sind mit vielen Unterpunkten und Kapiteln und weiß ich was nicht alles dargestellt. Ja. Aber wenn Sie es mal runterkondensieren, dann kommen wir genau auf diese Probleme oder Problemlösungen, die wir eigentlich von sehr schwachen Ländern her kennen. Ja, also ich habe mir am Anfang schon gesagt, ich glaube, das sieht für die USA schlechter aus, als man erst gedacht hat. Gucken wir uns mal ganz kurz an, wie das aussieht mit den Zöllen, die jetzt also erhöht werden sollen. Das eigentliche Problem aus amerikanischer Sicht ist nicht wirklich der Rest der Welt, sondern das eigentliche Problem ist China. USA war lange Zeit vor China geschützt. Die haben ja eine Abschottungspolitik betrieben, aber dann irgendwann mal haben die damit aufgehört. Und so ein paar seit ein paar Jahrzehnten ist China auf einmal mit auf dem Weltmarkt. Ja, das heißt, es hat sich was geändert. Und China ist also tatsächlich das Problem. Und die eigentliche Hauptabsicht hinter dieser ganzen Geschichte ist, dass die chinesischen Importe in die USA verringert werden sollen. Das hat Trump übrigens in seiner ersten Amtsperiode auch schon gemacht. Das ist heute so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Das wird in diesem Papier auch häufiger erwähnt. Also in Vergessenheit geraten, hat er alle möglichen Sachen damals gemacht, hat sich im Wesentlichen gegen China gerichtet und jetzt mit mehr oder weniger Erfolg, kann man ja hingestellt sein lassen. Aber jedenfalls war das von Anfang an der Plan. Und jetzt sagt er, okay, probieren wir es nochmal, aber machen noch ein paar andere Sachen mit dazu, weil er sagt, da gab es noch Fehler in dem Plan mit drin. Aber gucken wir uns mal kurz an, wieso er eigentlich oder wie er argumentiert, also dieser Stratege, ja, und Trump macht sich das anscheinend zu eigen. Also wie dort argumentiert wird, dass das nicht die Leute innerhalb Amerikas arm macht. Ja, das ist ja die klassische Theorie, würde ja einfach sagen, wenn wir den Zoll erhöhen, werden die Güter teurer. Das ist nicht das, was die Trump-Wähler haben wollen. Die Argumentation in dem Strategiepapier funktioniert folgendermaßen. Die sagen, naja, dann, wenn die Zölle erhöht werden, werden die erstmal die Nettopreise senken. Ja, der erste Effekt sozusagen ist immer Nettopreise senken und damit bleibt es im Resultat erstmal konstant. Wie weit das jetzt genauso funktioniert, sei einmal dahingestellt, aber der Effekt als solcher existiert. Ja, das ist eine Sache, das haben wir in Europa ja auch lange, dass wir unterschiedliche Länder hatten mit unterschiedlichen Zollsätzen, zum Beispiel für Autos. Und auf die Art und Weise die Nettopreise für Autos unterschiedlich waren. Ja, also das war als einer meiner ersten sozusagen Mini-Bestseller, die ich schon vor vielen Jahrzehnten inzwischen, muss man sagen, geschrieben habe, ging es um Autoimport aus anderen EU-Ländern, also ist dann kein Import, sondern ist innergemeinschaftlicher Verkehr. Ja. Aber das war tatsächlich ein Effekt, den man dort beobachten konnte. Und ja, die Zollerhöhungen werden teilweise kompensiert durch Nettopreissenkungen. Das ist aber nicht der einzige Effekt. Der weitere Effekt ist, also zumindest argumentiert so dieses Strategiepapier, dass die sagen, naja, in dem Augenblick, wo die Zölle erhöht werden, wertet die entsprechende andere Währung ab, also die eigene Währung wertet auf. Damit wird aber das, was man kauft, plötzlich billiger, ja, dadurch, dass sie die eigene Währung aufgewertet hat. Und damit kriegt man es am Ende zu einem ähnlichen Preis wie vorher auch. Und jetzt gucken Sie sich diese Argumentation einfach mal ganz kurz an. Also das wird einfach so hingeschrieben in diesem Papier. Aber eigentlich war doch das Ziel, was ich Ihnen eben schon gesagt habe, dass doch der Dollar zu stark sei. Also der Dollar soll ja eigentlich geschwächt werden. Wie das zusammenpasst, steht in dem Papier überhaupt nicht drin. Also ich finde das einen katastrophalen Widerspruch. Da steht teilweise mit zwei Zeilen Abstand. In einer Zeile steht drin, der Dollar muss schwächer werden. In der anderen steht, durch diese Maßnahme wird er aber stärker. Wie das zusammenpasst, erschließt sich mir nicht. Also ich halte das einfach für einen Widerspruch, der überhaupt nicht durchdacht ist. Komischerweise ist auch bei den Kommentierungen, die ich dazu bisher gehört oder gelesen habe, ist darauf nicht eingegangen worden. Also vielleicht gibt es ja unter meinen Zuschauern irgendwen, der mir das in den Kommentaren erklären kann. Ich verstehe nicht, wie das passen soll und ich glaube, das ist einfach nicht zu Ende gedacht. Ja? Also man kann ja den Dollar nicht gleichzeitig auf- und abwerten. Ja? Das ist ja völliger Quatsch. Ja? Also gut, jedenfalls, das ist erstmal die Sache. Die Idee dahinter ist, dass also China diesen Zoll sozusagen bezahlt, weil sie die Preise senken müssen aus deren Sicht und dann durch Währungsabwertung noch ein bisschen stärker senken, sodass die also diese Zölle bezahlen. Und das geht dann alles in die Schatzkammern der USA und alles ist super und die Konsumenten müssen nicht mehr zahlen. Ja, das ist die Argumentation. Wie gesagt, ich habe nicht den Eindruck, dass die ganzen Sachen wirklich sinnvoll intern zusammenpassen. Ja. Die Zölle wurden früher, ja, habe ich ja schon gesagt, ja, der ersten Amtsperiode von Trump auch schon mal erhöht, also das heißt erhöht, überhaupt eingeführt gegenüber China. Und damals hat sich dieser Effekt eingeschlichen, dass dann China eben größtenteils nicht direkt in die USA geliefert hat, sondern dass die sozusagen über andere Wege gekommen sind. Also die liefern dann irgendwas, zum Beispiel, weiß ich, in die EU oder nach Mexiko oder sowas. Und dann liefert es Mexiko entsprechend weiter in die USA, teilweise vielleicht veredelt, ja, also oder andere Produkte. Aber jedenfalls vom Prinzip her, dass sozusagen die billigen Importe dann auf anderen Wegen, die nicht durch Zölle geschützt waren, in die USA gelangt sind. Und das ist der Grund, weshalb jetzt also Trump in seiner zweiten Amtsperiode sagt, naja, mit China, obwohl die das Hauptproblem sind, das reicht nicht, sondern wir müssen das eben zum Rest der Welt auch so machen, damit es da keine anderen Schlupflöcher gibt, mit denen es passieren kann. Und wenn wir gerade dabei sind, dann sagen sie auch, ja, da müssen wir halt jede Menge Vorschriften machen, wie sich China verhalten soll. Ja, und komme ich auch gleich nochmal darauf zu sprechen. Ja. Aber die Implementierung, sagen die, ist dann so, dass man so eine Art Forward Guidance machen muss. Ja, das heißt, die USA muss China gegenüber sagen, also pass auf, folgende Dinge werden passieren und wir fangen jetzt mal klein an und gehen so Schritt für Schritt hoch, je nachdem, wie willfährig ihr euch da entsprechend verhaltet. Ja. Das wäre eine gute Methode der Implementierung gewesen, wenn man das denn versucht hätte. Aber das hat Trump nicht gemacht. Ja, das liegt ihm anscheinend nicht so. Er hat den Rest des Strategiepapiers irgendwie zumindest mal überflogen. Die Zeile hat er wohl übersehen. Und er hat dann gesagt, nur, da steht irgendwas von 60%, knallen wir mal gleich drauf. Ja? In dem Papier steht eigentlich drin, man sollte immer so in 2% Schritten hochgehen, weil sich jede Woche 2% Zoll mehr, wenn nicht folgende Bedingungen erfüllt sind und solche Sachen. Ja? Das Problem bei der Geschichte ist, egal was hier passiert, also auch wenn die Trump-Administration jetzt beispielsweise sagt, wir machen sowas jede Woche 2% mehr und das bleibt dann alle Ewigkeit bestehen und so weiter, es gibt das Problem, dass sich natürlich die USA hier nicht vollständig selber binden kann. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass sein Nachfolger große Teile davon wieder rückgängig machen wird. Er hat schon selber weich geworden, hat eigene Sachen rückgängig gemacht. Ja. Das ist immer das Problem mit Selbstbindung. Also ich habe mir gesagt, in meinem Buch ja, Fürstengeld und Fiatgeld und so weiter, da steht das auch mit drin. Ja. Das ist ein wesentliches Problem bei der Geldkonstruktion, dass man dort eine Selbstbindung schaffen muss. Ja. Bei Geldkonstruktion wird es mit verschiedenen Methoden gemacht. Ja. Also beispielsweise die Goldbindung ist sowas, womit eigentlich eine Selbstbindung erreicht werden soll. Und Sie merken, es ist extrem schwer, sich selbst zu binden. Ja, und das ist eben eine der Sachen, die vielleicht auch gegen die Implementierung gesprochen hat, die Trump in der ersten Amtsperiode gemacht hat. Ja, also steht auch in dem Papier so drin, dass Sie sagen, naja, wenn Biden das nicht alles wieder rückgängig gemacht hätte, dann hätte es vielleicht alles super funktioniert. Ja, kann man nicht ausschließen, ja, weiß ich nicht. Aber ist schon klar, ja, dass das auf jeden Fall mit der Selbstbindung, dass das ein großes Problem ist. Ja, Selbstbindungsmechanismen sind immer, wenn es um solche Sachen geht, also auch gerade bei Geldkonstruktionen, sind die eine ganz wichtige Sache. Wir gucken uns mal ganz kurz an, was er damit eigentlich durchsetzen möchte. Und da wird es nämlich interessant, denn wir sehen hier, dass er eigentlich so eine Art Sozialkreditsystem für die Welt einführen möchte. Ja, es gibt eine richtige Aufzählung, die werde ich noch gleich mal kurz vorlesen, ja, zumindest stichpunktartig, was da für eine Aufzählung drin ist. Das ist wirklich ein Sozialkreditsystem und er sagt, naja, dann dürfen eben Länder, die sich auf eine bestimmte Weise uns freundlich gegenüber verhalten, dürfen bestimmte Privilegien in Anspruch nehmen und die anderen dürfen das halt nicht. Ich sage Ihnen einfach mal so ein paar Sachen, die da drin stehen, also was dann dazu führt, dass man also zum Beispiel geringere US-Zölle hat, ja, und ein paar andere weitere Privilegien vielleicht noch. Ja. Nämlich hat mir die gleichen Zölle auf US-Waren wie umgekehrt. Okay, habe ich übrigens vor ein paar Wochen ein Video zu gemacht, können sich dann nachher nochmal ansehen, diese Reziprozität der Steuern. Ja. Eine ganz wichtige Angelegenheit, oder der Zölle in dem Fall. Ja. Dann gibt es eine Währungsmanipulation durch Devisenreserven. Ja, also dann soll plötzlich derjenige bestraft werden, der also den US-Dollar als Reservewährung einsetzt. Ja, da müssen wir gleich nochmal auch drauf eingehen, der haarsträubend. Aber jedenfalls ist das so einer dieser Punkte, die in der Liste drinstehen. Ja. Gibt es einen Marktzugang für US-Firmen? Ja, es ist also der US-Markt genauso offen wie der entsprechende andere Markt für die US-Firmen. Also Sie wissen schon, was ich meine. Es sind beide Richtungen gleich offen. Ja. Werden geistige Eigentumsrechte der USA entsprechend beachtet? Ja, vielleicht ein wichtiger Punkt, weil China ja schon lange Zeit einfach geklaut hat, ja, muss man sozusagen. Ja. Gibt es eine Unterstützung anderer Länder für das Umgehen von Zöllen aus China? Ja, also sowas wie Reimport oder sowas. Werden die NATO-Beiträge voll bezahlt? Ja? Wie ist eigentlich die Positionierung bei bestimmten Konflikten? Interessanter Punkt. Ja? Also wenn die USA Konflikt mit irgendwem hat, wie positioniert man sich da? Und wenn man sich falsch positioniert, wird es teurer. Ja? Dann hier Handel oder Hilfe für sanktionierte Akteure. Ja? Unterstützung der Blockade von US-Sicherheitsbemühungen, so heißt das dann dort immer. Ja, sind immer die Guten. Ja? Schutz vor Feinden. Also sowas wie Terroristen, Cyberkriminelle oder so etwas. Ja. Wir dürfen es auch nicht vergessen, dass sowas ein echtes Problem geworden ist. Ja. Also gerade von China aus gibt es haufenweise Industriespionage, nicht nur in Amerika, sondern auch bei uns. Ja. Also kann ich schon verstehen, dass sowas auf der Liste steht. Ja. Und dann natürlich auch sowas wie Anti-USA-Rhetorik auf der internationalen Bühne. Ja. Sollte mich wundern, wenn die da nicht ein bisschen nach Deutschland geguckt hätten und sich mit den einen oder anderen geärgert hätten. Also das ist die Liste und die ist, glaube ich, noch ein bisschen länger, ein paar Punkte habe ich weggelassen, die sozusagen das Sozialkreditsystem sind, was da die USA gerne einführen möchte. Ja. Und damit wollen die dann ausdrücken, wer dann, weiß ich, zum Beispiel Zugang zu amerikanischen Märkten und sowas hat. Gucken wir uns mal ganz kurz an, wie das in der Vergangenheit war und woher auch dieser Name kommt, von dem wir am Anfang gesprochen haben, ja, mit diesen Akkorden, wie es da immer so schön heißt. Ja, natürlich so ein bisschen Übersetzungsfehler, wenn man so will, ja, aber egal. Die USA hat mehrfach der Welt letztlich eine eigene Wirtschaftsordnung, ja, weiß ich nicht, aufgedrückt oder gegeben, könnte man sagen. Ja, wir haben auch vielleicht eine volle Rolle da drin gespielt. Ja. Nämlich direkt nach dem Krieg ist das sogenannte Bretton Woods-System entstanden. Und dieses Bretton Woods-System ist letztlich eines, was so eine Art Goldbindung war. Also vorher gab es ja schon in wesentlichen Industrieländern gab es eine relativ starke Goldbindung. Nach dem Krieg wurde dann gesagt, naja, das hat nicht immer so richtig gut geklappt. Ja. Also gibt es schon erstaunliche Effekte, die bei der Goldbindung aufgetaucht sind, die vielleicht nicht so optimal waren. Ja, wie gesagt, weiß ich gerade, weil ich ein Buch drüber geschrieben habe. Ja. Und dann wurde einfach gesagt, naja, dann machen wir das doch jetzt nach dem Krieg so ein bisschen anders. Dann nehmen wir nicht mehr das Gold selbst, sondern wir packen das Gold in irgendwelche tollen Tresore in Amerika. Und die emittieren den Dollar. Und für den Dollar kann man, wenn man wirklich das Gold haben möchte, sich das Gold holen. Ansonsten nimmt man einfach den Dollar. Und dann kann man durch den Dollar die Geldmenge steuern, die gerade gebraucht wird aufgrund der Wirtschaftsaktivitäten. Aber man hat noch diese Goldbindung. Und Sie merken natürlich, wenn ich das so beschreibe, ist das fast ein bisschen zynische Beschreibung. Das klappt so nicht. Sondern das führt das sogenannte Triffin-Dilemma, ja, so wird das genannt. Das ist ein Wirtschaftswissenschaftler namens Triffin, ja, der hat das ganz gut beschrieben. Und das Problem, was dahinter entsteht, ist, dass jetzt die Menge an Dollars größer werden muss bei wachsender Wirtschaft, die Menge an Gold aber gleich bleibt und dann passen die beiden Sachen halt einfach nicht mehr zusammen. Ja. Und wenn dann irgendwelche Länder ankommen und sagen, wir glauben nicht mehr, dass das passt, wir hätten jetzt gerne das Gold geliefert und das hat Frankreich gemacht, dann bricht dieses System eben ganz einfach zusammen. Ja, und so ist das dann auch passiert, also war auch relativ gut abzusehen, dass es passieren würde. Und auf die Art und Weise gab es dann eben nicht mehr dieses Bretton Woods-System, sondern es wurden mehr oder weniger von heute auf morgen abgeschaltet, wenn man so will. Und dann gab es einen Plaza-Akkord, der war 1985, der heißt so, weil es im Plaza Hotel in New York stattgefunden hat. Ja, also Bretton Woods war in dem Ort, wie der so hieß, der Plaza Akkord war dann also in dem Plaza Hotel in New York. Und da haben sich die wesentlichen westlichen Industrieländer zusammengesetzt und haben gesagt, Leute, lasst uns den Dollar abwerten. Das klappt so nicht mehr so richtig. Ja, also der Dollar muss insgesamt billiger werden. Und dann haben die anderen Industrienationen dort auch entsprechend mitgemacht und haben gesagt, okay, wir werten jetzt tatsächlich den Dollar ab. Also sehen wir, das gleiche Problem, was wir heute haben, gab es 1985 schon mal. Ja, also das ist jetzt nicht so eine ganz neue Angelegenheit. Damals war es aber so, dass die engen Verbündeten der USA in der westlichen Welt diejenigen waren, die das zum gewissen Grad mitsteuern konnten. Ja, also die haben sich im Hotel getroffen und haben gesagt, ja, ist okay, dann machen wir alle mit und kostet uns zwar ein bisschen was, aber dann verkaufen wir jetzt amerikanische Staatsanleihen und sorgen dafür, dass auf die Art und Weise vielleicht auch ein paar Verluste haben und sowas, aber dass der Dollar eben dauerhaft von der Bewertung gegenüber anderen Währungen runterkommt. Ja. Das ging damals, das würde heute zu größeren Problemen führen. Weil nicht mehr einfach nur die Länder wie, also weil ich zum Beispiel Deutschland auch war mit dabei, ja, oder Japan oder sowas, die entsprechende Dollarreserven halten, sondern es sind halt im Wesentlichen heutzutage die asiatischen Länder. Ja. Und das ist etwas, also die sind erstmal nicht ganz bereit, das direkt so zu machen. Und das nächste ist, wenn das tatsächlich in dem Umfang stattfinden würde, wie man sich das so vielleicht heute vorstellen müsste oder wie es auch damals war, da würde es dazu führen, dass die Staatsanleihen letztlich so viel stärker verzinst werden, dass sich das die USA einfach nicht mehr leisten können. Warum konnten sie sich das damals leisten? Na, unter anderem deshalb, weil die Staatsverschuldung einfach sehr viel geringer war. Ja, also wirklich sehr viel geringer. Ja, das war, ich weiß die Zahlen jetzt leider nicht mehr ganz genau auswendig, hätte ich mir aufschreiben sollen, aber ich denke, es war damals etwa 40% des Bruttoinlandsprodukts, was sie an Staatsverschuldung hatten. Heute ist es deutlich über 100. Ja, also das ist ganz andere Größenordnung, in der das liegt. Ja. Und auf die Art und Weise klappt das nicht mehr, dass man einfach sagt, na gut, wir setzen alle zusammen und jeder nimmt seinen Anteil und bringen wir den Dollarkurs ein bisschen runter. Das klappt nicht. Ne? Und deshalb ist jetzt eben so, dass eben dieser Mar-a-Lago-Akkord vorgeschlagen wird. Den gibt es noch nicht. Ja, also die haben noch nicht wirklich in Mar-a-Lago zusammengesessen. Das ist einer der Wohnsitze von Trump. Deshalb ist das der Spitzname, der diesen Vorschlägen gegeben worden ist. Ja? Aber jedenfalls dort soll eben auch diese neue Weltwirtschaftsordnung gemacht werden, so wie bei diesen beiden anderen Akkorden, die wir eben hatten, auch schon. Ne? Und Die Vorschläge davon sind also zum Teil die, von denen ich eben gesprochen habe, aber über einen müssen wir jetzt noch stärker sprechen, nämlich das ist diese Umschuldung. Ja, also bei den Zöllen waren wir eben, jetzt kommen wir nochmal zu der Umschuldung. Und was ist das eigentlich, was dort entsprechend den Leuten um Trump herum so vorschwebt? Also das, was sie am liebsten hätten, wäre, dass das Ausland jetzt nicht mehr kurzfristige Staatstitel aus Amerika hält, sondern ganz langfristige, also Century Bonds, wenn sie die Dinger nennen. Ja, das heißt, es sind also Staatsanleihen, die teilweise Laufzeiten von bis zu 100 Jahren oder so etwas haben. Ja, das ist durchaus üblich, es gibt solche Dinge, also 30 Jahre Staatsanleihen ist gar keine Seltenheit. Ja, 100 Jahre kann man auch ohne weiteres machen, gibt es auch relativ oft. Und am liebsten das noch mit einem niedrigen Coupon. Ja, das heißt also, dass die Zinszahlungen während der Laufzeit möglichst gering sind. Ja, im Extremfall kann das zu Zero, also Zero Bonds führen, ja, Null-Coupon-Anleihen heißen die Dinge auf Deutsch. Das sind welche, die haben die gesamte Verzinsung nur am Ende. Ja, das heißt also 100 Jahre lang kriegen sie nichts und ganz am Ende kriegen sie irgendwas. Wie gesagt, es geht auch so, dass man das eben so macht, dass man einen Coupon hat, also wird relativ wenig zwischendurch gezahlt und am Ende kommt dann auch nochmal irgendwas mit dazu. Ja. Solche Kombinationen kann man davon haben. Ja. Damit haben Sie letztlich die Situation, dass das Zinsänderungsrisiko von den USA weggeht zu den entsprechenden Bündnispartnern. Ja, also Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie kurzlaufende Staatsanleihen haben, dann muss sich ja die USA zwischendurch immer wieder refinanzieren. Also wenn eine ausläuft, müssen die nächste kaufen. Wenn die Zinsen in der Zeit gestiegen sind, müssen die mehr Zinsen zahlen. Bei so einer langlaufenden Anleihe müssen die das ja nicht zahlen. Das heißt also, die können auf die Art und Weise das Zinsänderungsrisiko auf die anderen, die das als Reservewährung benutzen, den Dollar, können die das abwälzen. Dann haben die die Freude damit, wenn irgendwelche komischen Sachen passieren, die Zinsen steigen. Und Amerika kann sich zurücklehnen und kann sagen, no, wir sind ja für 100 Jahre festgelegt. Ja, das ist so ein bisschen so, wie wenn sie einen Immobilienkredit aufnehmen, den sie für 100 Jahre festlegen können und dann zwischendurch sagen, no, jetzt brauche ich ja nichts mehr zu zahlen. Ja, ist ja völlig egal, was passiert. Ja? Also wenn entsprechend die Tilgung eben so niedrig ist. Ja? Das ist letztlich die Idee, die da drin ist. Also ich bin ja sowieso inzwischen durchgetilgt. Ja? Aber die Zinszahlung kann man ja auch niedriger machen. Ja? Das ist natürlich eine Sache, die Sie sich vorstellen. Und die verlagert aber das Problem nur in die Zukunft. Also damit wird, wenn es ein Problem mit Zahlungsschwierigkeiten gibt, wird das einfach in die Zukunft verlagert, im Idealfall in 100 Jahren. Ja, und dann ist natürlich jeder, der heute lebt, schon lange tot. Und auf die Art und Weise hat dann in der Zukunft irgendwer das Problem und das wird sich dann schon auf irgendeine andere Weise lösen. Das ist etwas, was natürlich die meisten jetzt nicht so richtig machen wollen, ja, der Bündnispartner, um das mal einfach zu sagen. Also als Reservewährung will man natürlich etwas, was man dann auch direkt verwenden kann in irgendwelchen Notsituationen. Das ist die Idee von der Reservewährung. Ja. Und deshalb sagen die also dann auch ganz großzügig, naja, dann können wir das ja so machen, dass man diese entsprechende langlaufenden Schuldtitel bei der Federal Reserve entsprechend sozusagen hinterlegen kann und sagen kann, ja, dann wollen wir dafür jetzt also direkt Dollar nochmal bekommen für irgendeine Notsituation. Und Sie merken schon ganz genau, das ist eine Sache, die anderen nicht freiwillig mitmachen werden. Damit kann man die jetzt vielleicht mal kurz dazu zwingen, dass die solche Verträge eingehen, aber dazu wird keiner so wirklich freiwillig Lust haben. Das heißt also, man muss auf eine andere Ebene Zwang auf die anderen ausüben. Und das wiederum heißt, dass die sich einfach schlicht und ergreifend nach einer anderen Reservewährung umsehen. Ja, also für meine Begriffe ist das vollkommen klar, dass jeder, der jetzt sozusagen einigermaßen hell ist im Kopf, dass er sagt, naja, dann ist wohl der Reservewährungsstatus des Dollars jetzt nicht mehr so gefragt. Ja, wollen sie ja überall wegkriegen und dann machen wir einfach was anderes. Und dafür gucken wir uns mal eine nächste Sache an, die auch in dem Papier mit drin steht. Dort steht mir unter anderem mit drin, dass trotz dieses Status als Reservewährung, dass dem Dollar ja offenbar nichts nützt. Und woraus schließt dieser Autor, also dass es dem Dollar nichts nützt? Na, er sagt, gucken wir uns doch einfach mal die Zinszahlungen an, die geleistet werden müssen. Und die liegen im Augenblick bei amerikanischen Staatsanleihen in ähnlicher Höhe wie beispielsweise bei Griechenland. Also ist das nicht komisch? Ne? Nützt dir überhaupt nichts, diese Reservewährungsgeschichte? Und Trump sagt natürlich, das ist eine Boshaftigkeit. Ja? Die anderen sind ja alle nur böse und gemein, dass die jetzt also von den USA so hohe Zinsen verlangen. Ja? Aber sie sehen, was es eigentlich heißt. Es heißt, dass obwohl der US-Dollar eine Reservewährung ist, also obwohl er als Reservewährung eingesetzt wird, hat er diese hohen Zinsen. Das bedeutet, dass der Rest der Welt im Augenblick nur noch zähneknirschend sich darauf koordiniert, das als eine Reservewährung zu verwenden, sie aber eigentlich schon längst eine hohe Ausfallgefahr da drin sehen haben, zumindest eine, die vergleichbar ist zu der von Griechenland. Und genau das bedeuten diese Preise. Ja, das kann man nicht beschönigen. Ja, das sind immer solche Sachen, da versucht man gerne drüber zu wischen und zu sagen, ja, die Märkte sind irgendwie böse und sowas. Ja. Nee, was heißt schon, die sind böse? Die wollen einigermaßen vernünftige Geschäfte machen. Und wenn die das Gefühl haben, da ist ein hohes Ausfallrisiko drin bei den USA, dann verlangen die eben entsprechende Zinsen. Und das ist genau das, was im Augenblick gerade passiert. Es gibt jetzt Leute, die sagen, naja, die USA kann ja in ihrer eigenen Währung nicht pleite gehen. Ja, können sie ja beliebig neu drucken. Also ganz so einfach ist das natürlich nicht, weil es ja keine direkte Staatsfinanzierung geben soll. Also in Europa ist es noch ein bisschen besser abgeschirmt, aber auch in Amerika soll es das eigentlich nicht direkt geben. Das heißt also, die haben keinen direkten Zugriff darauf. Also auf das Gelddrucken, wie das mal so schön heißt. Ja. Aber selbst wenn sie es hätten, die können nominal nicht pleite gehen, das stimmt. Aber sie können natürlich real pleite gehen. Also es kann sein, dass sie nominal ihre Schulden zurückzahlen, also genau der Betrag, der draufsteht, den zahlen sie auch zurück. Nur kann man sich dafür leider kaum noch irgendwas kaufen. Das heißt also, real wurde es nicht zurückgezahlt. Ja, real heißt immer bezogen auf Gütermärkte und nominal heißt immer, naja, bezogen auf beispielsweise Geldgrößen oder so etwas. Ja. Und für meine Begriffe ist das, was wir hier gerade sehen, ein Zeichen für den Bedeutungsverlust der USA. Also Sie müssen sich das ansehen, dass die größten Mengen an USA-Staatsschulden im Augenblick in Asien liegen. Die liegen nicht mehr bei den direkten, sozusagen engen Bündnispartnern, traditionellen Bündnispartnern in Europa oder so etwas, sondern die liegen in Asien und zwar fast in 10er Potenz höher als das andere. Ja. Und auch diese Größenordnung zeigt, wie sehr Asien an Bedeutung gewonnen hat und wie klein inzwischen Amerika dagegen ist. Ja. Und das ist also eine der Sachen, die hier ganz, ganz stark also sichtbar wird durch diese ganze Aktion, die wir hier haben, ja, indem wir uns einfach auch mal solche Größenordnungen mit ansehen. Ja. Und ich sage Ihnen mal so ein paar nette Zitate, ja, oder zumindest Grundideen aus diesem Papier. Ja. Nämlich, er schreibt beispielsweise an einer Stelle, dass also Zinszahlungen auf Treasury Bonds zurückgehalten werden sollen. Ja, da werden uns Storys erzählt, die anderen halten sich ja nicht an die Regeln und sind böse und wollen die, weiß ich, Militärleistungen in die USA in Anspruch nehmen oder haben sich hier an dies nicht gehalten oder an Folgen stellen, werden auch Steuern erhoben. Also lauter so ein Gedöns wird erzählt. Aber am Ende läuft es darauf hinaus, dass es heißt, es sollen Zinszahlungen auf Treasury Bonds zurückgehalten werden, also nicht geleistet werden. Und gucken Sie sich bitte an, was das heißt. Das ist ein Zahlungsausfall. Ja, also wenn jemand verspricht, bei einem Bond, bei einer Anleihe, bestimmte Zahlungen, Zinszahlungen zu tätigen und dies am Ende nicht tut, dann ist das ein Zahlungsausfall. Ja? Das heißt also, was wir hier gerade sehen, das ist, dass im Grunde genommen angekündigt wird, Leute, pass auf, die USA kann das nicht mehr bezahlen, was sie versprochen hat. Ja? Das ist das, was da drin steckt. Mit ein bisschen Gedöns verschleiert. Ja, also es sind lauter nette Sachen, ja, wie das erzählt wird. Ja, das sind, weiß ich, Gebühr für Treasury halten und sowas wird dann erzählt. Ja, dass man also eine Gebühr dafür zahlen soll, dass man Treasuries gekauft hat und sowas. Ist natürlich alles dummes Zeug. Ja, wenn Sie es sich zusammen erzählen, eins und eins, dann sagen Sie ganz einfach, okay, es kommt ein Zahlungsstrom von denen zurück, das sind die Zinszahlungen, aber Sie wollen einen anderen Zahlungsstrom von uns haben, den verrechnen Sie, Sie leisten weniger Zinszahlungen als versprochen, also Pleite. So einfach ist das. Ja. Das heißt also, da wird über eine Seite hinweg wird uns erklärt, dass die USA im Grunde genommen zahlungsunfähig ist, ja, oder plant, zahlungsunfähig zu werden, also nicht mehr zu leisten. Ja. Das macht man aber eigentlich nur, wenn man zahlungsunfähig ist. Ja. Und das nächste ist bei der Geschichte, wird auch letztlich auch in diesem Papier gesagt, naja, man muss vielleicht die Fed so ein bisschen einschreiten und sowas, ja. Und da wird auch so konstruiert, dass die Fed auch ein drittes Ziel hätte. Ja. Eigentlich sollen die ja nur für ganz wenige Sachen gut sein, also insbesondere dafür, dass beispielsweise die Inflation gering halten. Auf einmal wird auch unterstellt, ja, auch die langfristigen Zinsen soll also die Fed niedrig halten. Und wenn Sie das durchdenken, stellen Sie fest, dass es eigentlich nur eine Umschreibung dafür, dass die Fed, Federal Reserve System, ja, dass die eine direkte Staatsfinanzierung betreiben sollen. Und auch das heißt, Amerika sagt, wir brauchen einfach direkt gedrucktes neues Geld für uns, damit wir unseren entsprechenden Verpflichtungen nachkommen können. Das heißt das. Also so lese ich das. Ja. Und ich glaube nicht, dass es da viel anderen Interpretationsspielraum gibt. Aber wie gesagt, wenn Sie was anderes sehen, schreiben Sie mir auch gerne unten rein. Ja. Noch was anderes ist drin. In diesem Papier, ja, das schreibt mich beispielsweise hier an einer Stelle, wenn also andere Währungen als Reservewährungen benutzt werden, dann spart die USA die Zinszahlung da drauf. Können Sie das vorstellen? Ja, dann spart ja die USA die Zinszahlungen genau auf diese Sachen, die jetzt also bisher als Reservewährung eingesetzt werden. Und das ist wirklich ein Punkt, da habe ich mich gefragt, ob der Autor eigentlich zugekifft war an der Stelle. Ja, denn Sie müssen einfach zu Ende denken. Das ist ja nicht so, dass die USA das aus Spaß rausgegeben haben, sondern die brauchen das ja, ja, für die Finanzierung. Die haben diese Verschuldung ja nicht einfach nur, weiß ich nicht, damit die auf dem Papier steht oder so etwas, sondern das brauchen die für ganz reale Zahlungen, die die auch im Inland beispielsweise machen oder gegenüber auch Zahlungsverpflichtungen gegenüber Ausland an verschiedensten Stellen. Also die brauchen dieses Geld. Das heißt also, wenn man das aus, nicht mehr aus dem Motiv der Reservewährung heraus sich kauft, den US-Dollar, naja, dann muss man es aus einem anderen Motiv heraus kaufen, dann wird es dann entsprechend teurer. Ja, also wie man das übersehen kann, das ist für meine Begriffe haarsträubend, ja, dass er diesen Zusammenhang nicht sieht. Und das ist etwas, wo im Augenblick die USA für meine Begriffe reinschlittern, dass die hier an der einen Stelle versuchen, Hauruck-Maßnahmen zu ergreifen, die wahrscheinlich auch nicht gut genug durchdacht sind am Ende hin, die aber für mich intern bereits unschlüssig sind. Ja, genauso wie diese andere Geschichte, wo also der Dollarkurs gleichzeitig hoch und runter gehen sollte und sowas. Ja, das ist überhaupt nicht durchdacht. Und das ist für meine Begriffe ist das ein Resultat daraus, dass denen das Wasser bis zum Hals steht, wo sie also versuchen, mit wildem Aktionismus noch irgendwie rauszukommen. Was auch immer wieder genannt wird, ist, dass die USA eine Bezahlung dafür haben möchte, dass sie Weltpolizei spielt. Und das muss ich sagen, ist ein Punkt, bei dem ich grundsätzlich sogar mit dabei bin. Also die USA sorgen ja beispielsweise dafür, dass ein freier Welthandel überhaupt nur stattfinden kann. Ja, also dass beispielsweise auf den Weltmeeren man einigermaßen ungehindert mit Frachtern durch die Gegend schippern kann und so etwas. Das liegt zum großen Teil daran, dass man weiß, wer das so zu massiv behindern möchte, der kriegt Ärger mit den USA und das schaffen die auf den Meeren schon durchzusetzen. Ja, das kostet natürlich eine Menge Geld. Und da verstehe ich schon, dass die eine entsprechende Kompensation dafür haben wollen. Natürlich ist die Wahrheit, die kriegen sie ja dadurch, dass man eben die USA als also den Dollar als Reservewährung einsetzt. Ja, das ist ja eine, zum Wissen gerade eine Kompensation dafür, weil das wahrscheinlich viele aus, sagen wir, aus Gewinnmotiv heraus eher nicht machen. Ja? Aber man kann das ruhig explizit machen. Ja? Man kann sagen, na, das ist vielleicht ein bisschen komisch jetzt mit dieser impliziten Finanzierung. Machen wir das zu einer expliziten Finanzierung? So, dass man also dafür bestimmte Gebühren verlangt, ja? Schutzgebühr sozusagen. Ja? Ich weiß, klingt ziemlich ähnlich wie Schutzgeld, aber hier ist ja so, dass tatsächlich geschützt wird vor anderem. Ja? Also das glaube ich, das ist schon eine Sache, die man mit akzeptieren kann. Natürlich haben dann die anderen Länder auch die Möglichkeit, es einfach selbst zu machen. Ja? Das ist ja auch eine Sache, die gerade bei uns in Europa ganz stark auf dem Radar drauf ist, dass sie sagen, wir müssen mehr für Militär ausgeben. Ja, klar, das hätten wir schon lange machen müssen. Wir haben uns in der Vergangenheit viel zu sehr darauf verlassen, dass wir in Friedenszeiten leben und dass die Amis uns schon rausreißen werden, wenn es eng wird. Ja? Also das ist, glaube ich, ein Punkt, da muss man dem Strategiepapier sicherlich recht geben. Aber es ist natürlich bedenklich, dass das im Zusammenhang genannt wird damit, dass die von letztlich Zahlungsunfähigkeit sprechen, auch wenn sie es eben nicht so explizit sagen. Wenn Sie sich das Ganze mal ganz genau ansehen, dann klingt das für meine Begriffe so, als hätten Sie dort einen Trump, der bewusst den Dollar zerstören will. Ja, also es gibt an vielen Stellen, also wo man sagt, man muss eine Gebühr dafür verlangen, dass es als Reservewährung eingesetzt wird. Also lauter solche, wie gesagt, geradezu zugekifften Punkte, die wir dort haben. Die verspielen aber auch durch diese Hauruck-Methoden, die sie dort haben, Vertrauen. Ja, die verlieren ihre Bündnispartner. Ja. Man hat auf einmal das Gefühl, oh je, vielleicht beschlagnahmen die Goldreserven von anderen Ländern, die dort liegen. Ja, viele Länder bewahren dort zum gewissen Grad Goldreserven aus. Vielleicht beschlagnahmen die sogar die Devisenreserven. Ja, bei Russland hat man das gesehen, dass sie plötzlich für solche Sachen auch nicht zurückschrecken. Dass sie einmal aus dem Zahlungsverkehrssystem ausschließen. Die haben so ein Bulli-Gehabe, was sie im Augenblick an den Tag legen. Ja, dass sie also andere Leute dazu zwingen, dass sie sagen, also entweder ihr macht das eben so mit dieser Umstellung mit unseren Staatsanleihen oder ja, dann kommt irgendwas, wo man sagen muss, na, das klingt aber schon ein bisschen wie militärische Gewalt. Ja, das klingt so, als würden sie ein Kanonenboot in den Hafen reinfahren und einmal bombardieren. Ja, also lesen Sie das Papier gerne durch. Ja. Das klingt schon ziemlich brutal. Trump fährt die eigene Waffenindustrie letztlich vor die Wand. Also für meine Begriffe die letzte Industrie, die in den, also in den USA tatsächlich noch produziert hat. Einfach deshalb, weil man das Gefühl hat, im Moment mal, wenn die einen die Waffen aus der Ferne ausschalten können, ja, sozusagen per Cloud-Schalter können die das ausstellen, dann sind das wohl keine so guten Waffen, die man kaufen sollte. Also man macht da seine letzte Branche noch kaputt, ja, macht die Bündnisstruktur kaputt und so weiter und so weiter. Ja. Und wie gesagt, will den, also bewusst sagt es auch noch, ja, den Dollar nicht mehr als Reservewährung eingesetzt sehen. Das sind Sachen, da muss man sagen, das ist, klingt fast mutwillig. Und überlegen Sie auch bitte dort mal, unter welchen Situationen etwas so Mutwilliges eigentlich passiert. Und ich möchte Ihnen einfach ein anderes Beispiel aus der Vergangenheit sagen, nämlich nehmen Sie einfach mal Gorbatschow. Was war dort eigentlich? Er hat im Grunde genommen geradezu mutwillig die Strukturen der damaligen UdSSR zerstört. So könnte man das, glaube ich, sehen und haben es, glaube ich, auch viele empfunden, die vielleicht auch ein bisschen das als eine gute Struktur empfunden haben. Die haben gesagt, wieso macht denn der alles kaputt? So etwas passiert dann, wenn die Strukturen nicht mehr aufrechtzuerhalten sind. Das passiert dann, wenn ein Land eben direkt davor steht, dass es das überhaupt nicht mehr schafft, die bisherige Struktur weiterhin zu versorgen. Und dann kommt einer und sagt, wir brauchen jetzt ganz drastische Reformmaßnahmen. Und diese ganz drastischen Reformmaßnahmen sind aus der Not heraus geboren. Die sind nicht daraus geboren, dass man sagt, das ist das tolle System, so wollen wir das haben, sondern eigentlich ist das alte System eher das, was den meisten Leuten wahrscheinlich besser gefallen hätte da drin. Aber wir sagen, es geht eben nicht mehr. Und ich habe ganz schwer das Gefühl, dass wenn wir mal dieses Strategiepapier zwischen den Zeilen lesen, dass das ziemlich stark wie ein Offenbarungseid wirkt. Ja, dass es eigentlich auf mich so wirkt, als könnten die eben nicht mehr anders, als wären die direkt davor, dass die jetzt tatsächlich solche Restrukturierungsmaßnahmen einleiten müssen, die man eben normalerweise kennt von Ländern, naja, die eben pleite sind. Ja. Also lesen Sie sich das durch. Ich bin erstaunt darüber, dass ich das von anderen so nicht gehört habe. Ja? Aber ich habe mir tatsächlich die Mühe gegeben, dieses Papier einfach mal zu verstehen. Ja? Und das ist das, was ich da eigentlich zwischen den Zeilen im Wesentlichen rauslese. Aber wie gesagt, Sie wissen, das sind Dinge, das kann vielleicht auch ganz anders sein. Ja, also wenn Sie sagen, ja, gibt es aber super Gegenargumente dagegen, dann scheuen Sie nicht, das hier in die Kommentare unten reinzuschreiben. Ja? Also das ist schon was, was mir oft was bringt, ja, weil einfach kompetente Kommentare da unten auftauchen. Und ich möchte nochmal daran erinnern, Sie wissen ja, Fürstengeld, Fiatgeld, Bitcoin, ja, das ist das Buch, was in Kürze rauskommt, können Sie gerne vorbestellen. Da geht es um jede Menge solcher Geldzusammenhänge, ja, und Kredit ist auch etwas, was bei Geld immer ganz wichtig ist. Ja? Aber gut, jetzt will ich mal nicht zu viel spoilern. Ja? Für den Fall, dass Sie sagen, das ist ja schlimm, so ein ganzes Buch zu lesen, das traue ich mir überhaupt gar nicht zu. Ja? Naja, dann abonnieren Sie wenigstens meinen Kanal, falls Sie es nicht schon getan haben, damit wir uns hier in der nächsten Woche wiedersehen. Bis dahin.